a dream. It's a dream coming true.
NBA mit deutscher Brille.
Von und mit dem einzig wahren Philly Fiddler.
Long Thursday. Woche 11, aufgrund des All-Star-Breaks ausnahmsweise mal am Donnerstag. Normalerweise gibt's die Wochenshow ja immer am Montag, aber es war All-Star-Break und dadurch wurden ein paar Tage nicht gespielt, sodass ich euch heute am Donnerstag etwas länger begrüße. Auf der Agenda steht aber wie gewohnt der Wochenrückblick aller Teams mit deutscher Beteiligung. Wir fangen heute an mit den Los Angeles Lakers, dann gehen wir zu den Denver Nuggets, anschließend die Boston Celtics und dann kommen die Washington Wizards, auch mit einem Game Report, der aber komprimiert. Detaillierter geht's dann nämlich mit den Dallas Mavericks, die spielen nämlich ein ganz wichtiges Spiel gegen die San Antonio Spurs heute Nacht. Alle Wochenrückblicke sind auch ein bisschen kürzer, wir hatten ja auch nur 5 Spieltage vom All-Star Break. Danach gibt's dann die Awards der Woche wie gewohnt und auch die News, wo ich ein wenig auf das All-Star-Wochenende, nein, es war ja nur ein All-Star-Day, eingehen werde. Vorab möchte ich mich aber nochmal für die Rückmeldung zum Gewinnspiel bedanken, also für euer Feedback. Und eigentlich wurde das bestätigt, was ich mir schon so gedacht habe, also diesen eingeschlagenen Trend, den ich schon vor 1-2 Wochen eingeleitet habe, werde ich so fortführen. Das bedeutet, die Dailies werden etwas dynamischer, die Game Reports werden ein bisschen zurückgefahren. Ich werde mich auf einige Spiele fokussieren und auch da versuchen, mehr so drumherum zu erzählen, mit interessanten Statistiken kommen und weniger von Minute 1 bis 48 berichten. Wenn es aber wichtigere Spiele gibt, dann werden die auch detaillierter besprochen. Ein Gewinner des Gewinnspiels gab es dann auch. Es ist mein treuer Hörer Azuso, der sei an dieser Stelle nochmal gegrüßt. Wenn ihr mir bei Insta folgt, dann habt ihr das ja bestimmt mitbekommen. Die Auslosung habe ich mit dem Sobbes am Montag durchgeführt und der Azuso wird seinen Ball morgen übergeben bekommen. Da wird es dann auch sicherlich ein kleines Foto zu geben. Bevor es dann aber wirklich losgehen kann, auch nochmal ein Hinweis an meinen Partner Spoof, der präsentiert nämlich diese Folge hier. Gestern gab es da auf Instagram auch einen schönen Beitrag von mir und ein paar Kollegen aus dem NBA Creator Bereich. An dieser Stelle schöne Grüße an Swish Factory, Ballports und Fadeaway.de. Wir haben unser Playoff-Bild getippt und auch insbesondere das Play-In-Tournament dabei beleuchtet. Am Freitag hatte ich da ja auch ein kleines Video mit Spoof, falls ihr da nochmal reinschauen wollt. Dort erkläre ich nochmal genauer, was dieses Play-In-Tournament überhaupt bedeutet. Und schaut euch, wie gesagt, gerne mal diesen Beitrag zu dem getippten Playoff-Picture an. Auffällig war, dass meine deutsche Brille mich doch ein bisschen positiv stimmen lässt für die Wizards und die Mavericks. Aber ich stehe dazu und ich glaube auch daran, dass die Mavericks auf Platz 6 und die Wizards auf Platz 10 kommen können. Also mein Partner Spoof findet ihr auf Instagram, YouTube oder auf sportslove.de. Einfach nach Spoof suchen. S-P-O-O-V-E. So, und jetzt fangen wir mit den Los Angeles Lakers an. Die hatten in der Woche 11 noch 2 Spiele. Beide gingen verloren. Zunächst einmal gegen die Phoenix Suns mit 104 zu 114. Da war LeBron James noch dabei. Anthony Davis fehlte ja schon länger aufgrund einer Wadenverletzung. Wird auch wohl mindestens noch eine Woche fehlen. Gegen die Suns war LeBron James noch bockstark mit 38 Punkten, 5 Rebounds und 6 Assists. Vor allen Dingen mit einer starken Quote mit 16 aus 24. Dennis Schröder hatte einen durchwachsenen Abend, möchte ich mal sagen. Als zweite Option hatte er auch die zweitmeisten Punkte mit 17. Hatte auch 6 Assists und 3 Rebounds. Allerdings traf er nur 6 aus 17. Ich sag mal, das ist jetzt nicht so schlecht gewesen, aber auch nicht sehr gut. Die Lakers waren leider relativ chancenlos. Selbst Devin Bookers Ejection im dritten Viertel konnte die Suns nicht stoppen. Im Spiel gegen die Kings, eine Nacht später, war dann Dennis sogar die erste Option, weil LeBron James sein erstes Saisonspiel aussetzen musste. Er hatte Knöchelprobleme. Und da kann man dann sagen, dass Dennis Schröder so richtig ablieferte. Am Anfang mega stark mit 6 aus 6. Da sah es auch zunächst sehr gut aus. Aber die Kings blieben dran, kämpften sich zurück. Buddy Hield war da nicht zu stoppen von den Lakers. Die Lakers gerade defensiv mit enormen Problemen. Schröder hatte eine richtig gute Nacht am Ende auch. mit 28 Punkten, 9 Assists, trifft 11 aus 20. Und auch die Starting 5 war nicht das Problem. Sie alle mit positivem Plus-Minus-Rating. Kyle Kuzma stach da auch besonders gut hervor. Er hatte 25 Punkte und 13 Rebounds. Aber die Bank war das Problem. Horton Tucker, Matthews, Dudley und McKinney konnten die Ausfälle nicht kompensieren. Und so verloren die Lakers auch das letzte Spiel vorm All-Star-Break. Ich hatte ja mit meinem Lakers-Experten Major die letzten 7 Spiele vorm All-Star-Break getippt. Wir waren da zumindest vorsichtig optimistisch, dass die Lakers da 4 Siege holen werden. Wir hatten die Partien an sich zwar anders getippt, aber im Endeffekt hatten wir beide 4 Siege und 3 Niederlagen. Es waren am Ende dann nur 2 Siege und 5 Niederlagen. Also der Ausfall von AD wog ziemlich schwer und man kann gespannt sein, wie die Lakers nach dem All-Star-Break jetzt zurückkommen werden. Da werden sie, wie gesagt, halt noch ohne AD sein. LeBron wird wieder zurück sein, wenn es dann am Freitag gegen die Indiana Pacers geht. Durch die 2 Niederlagen waren die Lakers sogar auf Platz 3 abgerutscht mit einer Bilanz von 24 Siegen und 13 Niederlagen. Die Phoenix Suns sind jetzt sogar auf Platz 2. Und gar nicht mehr so weit entfernt davon sind die Denver Nuggets, zu denen wir jetzt kommen. Sie haben nach der letzten Woche eine Bilanz von 21 Siegen und 15 Niederlagen, befinden sich damit auf Platz 6 der Western Conference. Also diese Spitzengruppe ist ein bisschen aufgelöst. Da sieht man mal wieder, wie schnell das gehen kann. Die Nuggets insgesamt mit einer Siegeserie von 4 Siegen in Folge vom All-Star Break. Das bedeutet dann natürlich auch, dass sie alle ihre 3 Spiele in der Woche 11 gewannen. Es war zunächst der Sieg gegen die Chicago Bulls mit 118 zu 112. Da gab es mal wieder eine Monster-Performance von Nikola Jokic mit 39 Punkten, 14 Rebounds und 9 Assists. Michael Porter Jr. hat das Rebound wieder für sich entdeckt, hatte ein Career-High 15 Rebounds. Es war eigentlich ein Spiel, was die Nuggets lange Zeit dominierten im vierten Viertel, aber dann einbrachen und es eigentlich schon so aussah, als würden die Bulls das Ding gewinnen. In der Crunch-Time übernahmen dann aber Jokic und Murray und holten dann doch noch den Win für die Nuggets. Dann musste man Back-to-Back bei den Milwaukee Bucks ran. Und da konnte man nach dem schweren Spiel gegen die Bulls ja vielleicht Müdigkeit erwarten bei den Nuggets. Aber es war überhaupt nicht so. Der Joker liefert weiter ab, holt sein nächstes Triple-Double. Und die Bucks werden mal sowas von vernichtet. 128 zu 97. Jokic mit 37 Punkten, 10 Rebounds und 11 Assists. PJ Dozier war auch richtig stark mit 19 Punkten von der Bank. Den machte mein Denver-Experte Mark. Im nächsten Spiel gegen die Indiana Pacers ja schon zum Spieler des Spiels. Aber gegen Milwaukee war er auch schon gut. Am Donnerstag gewannen sie dann halt gegen die Pacers mit 113 zu 103. Ein Spiel, was die Nuggets eigentlich auch ab Mitte des zweiten Viertels ziemlich im Griff hatten. Diesmal war es ein relativ unauffälliges Spiel vom Joker. Dennoch hat er 20 Punkte, 12 Rebounds und 8 Assists. Aber die Bank war es hier, die den Unterschied machte. Und zu der gehört natürlich auch Isaiah Hartenstein, der jetzt in allen Spielen auch spielte. Das war ja nicht immer so. Gerade gegen die Pacers hatte er da eine ordentliche Statline mit 7 Punkten, 3 Rebounds und 2 Assists. Traf alle seine 3 Wurfversuche. Hat ein Plus-Minus-Rating von plus 13, das Ganze in 11 Minuten. Er spielte in allen Spielen so um die 10 Minuten herum. In den 2 Spielen zuvor hatte er keine besonderen Zahlen drin. Am Montag hatte er 5 Rebounds in 9 Minuten, das ist noch ganz gut. Aber gerade die Punktausbeute war relativ gering. Doch wie auch der Mark am Donnerstag schon sagte, ist vor allen Dingen positiv hervorzuheben, dass Isaiah Hartenstein so eine kleine Connection mit Jamal Murray aufgebaut hat und die beiden im Pick and Roll doch sehr gut funktionieren. Insbesondere Murray profitiert von seinen Picks und auch von seinen Handoffs. Und somit hat Isaiah auch seine Contribution zu diesem erfolgreichen Roadtrip mit 4 Siegen. Und am Freitag geht der Roadtrip dann weiter. Da müssen sie dann zu den Memphis Grizzlies, bevor sie dann am Samstag zu Hause die Dallas Mavericks empfangen. Positive Nachrichten gibt es auch von den Boston Celtics. Zunächst einmal wird Marcus Smart wohl morgen wieder zum Team zurückstoßen. Das sind die ganz wichtigen und positiven Nachrichten für die Celtics. Ihnen fehlt ja defensive Aggressivität, Emotionalität und auch einfach Qualität aufgrund Marcus Smarts Verletzung. Es sind auch noch ein paar andere Dinge, die bei den Celtics nicht so hundertprozentig stimmten in den letzten Wochen. Aber vor allem war es die Abwesenheit von Marcus Smart, die ihn sehr wehtat. Nicht nur defensiv, sogar auch offensiv als Playmaker, Dreierschütze und sicherlich auch Mentalitätsmonster und Kommunikator. Man weiß gar nicht, wo man aufhören soll, wenn man über Marcus Smart redet. Der Typ macht einfach so viel richtig und gut. Und am Donnerstag werden sie ihn auch brauchen, denn da geht es dann gegen die Brooklyn Nets. Dazu gibt es dann morgen den detaillierten Game Report. Auf das Spiel bin ich sehr gespannt. Aber jetzt habe ich mit der Voraussicht angefangen. Kommen wir jetzt auf den Rückblick zur letzten Woche. Brad Stevens hatte sein Team ja in die Verantwortung genommen, nachdem sie in eine negative Bilanz gerutscht waren. Nach fürchterlichen Niederlagen gegen die Atlanta Hawks, gegen die Mavericks und gegen die Pelicans. Und es scheinte Wirkung zu zeigen, denn danach gewannen sie erst gegen die Pacers und ein enges Spiel gegen die Wizards. Und sie konnten in der letzten Woche diesen Run dann erweitern mit Siegen gegen die LA Clippers und gegen die Toronto Raptors. Beides keine Leichtgewichte in der Liga. Gegen die Clippers gewannen sie 117 zu 112. Gut, man muss dazu sagen, die Clippers kamen ohne Kawhi Leonard. Und so hatten die Clippers vor allen Dingen im vierten Viertel in der Crunch-Time Probleme zu scoren. Gerade Paul George hatte wieder seine Schwierigkeiten. Er traf nur 2 aus 10 im vierten Viertel. Und die traf er auch erst ganz zum Schluss, als es eigentlich schon zu spät war. Dennoch kommt George auf 32 Punkte, 5 Rebounds und 4 Assists. Die Quoten allerdings unter 50%. Wer da schon deutlich effizienter traf, war Reggie Jackson mit 10 aus 14 für 25 Punkte und 7 Assists. Aber schauen wir auf die Celtics. Da hatte Kemba Walker einer seiner besseren Spieler mit 25 Punkten und 6 Assists. Er kommt so langsam in Tritt, auch wenn da noch nicht jedes Spiel gut ist. Aber sieht auf jeden Fall viel besser aus als vor ein paar Wochen. Daniel Theis hatte so ein mäßiges Spiel, kam auf 9 Punkte, 6 Rebounds, 1 Assist und 1 Steal. Traf aber vor allen Dingen vorne nicht so gut. Er hatte nur 2 erfolgreiche Würfe bei 7 Versuchen. Die müssten auch beide in Ringnähe gewesen sein. Ich meine mich zu erinnern, dass er gerade mit seinem Wurf ziemliche Schwierigkeiten hatte. Die super effizienten Wochen des Daniel Theis sind also vorbei. Gegen Toronto, welches die Celtics mit 132 zu 125 gewannen, spielte er auch fast gar nicht. Da durfte er nur 7 Minuten ran, traf da immerhin 2 seiner 3 Würfe. Doch in dem Spiel setzte Coach Brad Stevens mehr auf Tristan Thompson und Robert Williams, die beide einen richtig guten Abend hatten. Stevens ging auch explizit darauf im Interview nach dem Spiel ein und sagte, dass Theis ein ganz, ganz wichtiger Spieler ist für die Celtics und dass er froh ist, dass er ihn an diesem Abend mal ein bisschen mehr schonen konnte. Sie werden ihn in so vielen wichtigen Spielen brauchen und an diesem Abend wollte er einfach mit weniger Big Men auflaufen, sprich vor allen Dingen nicht mit 2 Big Men nebeneinander. Und so waren es dann andere, wie zum Beispiel auch der Backup Robert Williams, der von der Bank richtig stark war mit 10 Punkten und 7 Rebounds. Auch 3 Blocks hatte er dabei. Er macht wirklich eine sehr positive Entwicklung. Da kommt dann auch die Frage auf, ob man einen Tristan Thompson überhaupt wirklich braucht oder ob man ihn vielleicht nicht doch irgendwo in einen Trade involvieren kann. Dass Theis getradet wird, glaube ich, in der Zwischenzeit gar nicht mehr. Auch aufgrund dieser Worte von Brad Stevens kann ich es mir einfach nicht vorstellen. Theis hat in den letzten Wochen gezeigt, wie wichtig er für dieses Celtic sein kann. Und deswegen können wir doch optimistisch sein, dass Theis mit den Celtics in die Playoffs geht. Und wenn ihr euch jetzt fragt, warum spreche ich das überhaupt an? Weil es immer wieder mal Gerüchte gibt um die Center-Position bei den Celtics, um Daniel Theis. Aber was Konkreteres habe ich jetzt in den letzten Wochen auch nicht gehört. Topscorer in diesem Spiel war Jason Tatum mit 27 Punkten und 12 Rebounds. Auch mal endlich mit einer effizienten Nacht, weil er 9 aus 15 traf. Er hatte ja auch so seine Schwierigkeiten. Wahrscheinlich auch aufgrund von Nachwirkungen seiner Corona-Erkrankung. Die Celtics können mit diesem Run also wieder auf Platz 4 vorstoßen, haben jetzt eine Bilanz von 19 Siegen und 17 Niederlagen. Doch sie müssen jetzt weiter abliefern, denn gerade hinter ihnen ist es ziemlich eng in der Tabelle. Also verlierst du da nochmal 2 Spiele in Folge, kannst du auch ganz schnell wieder auf Platz 8, 9 oder 10 landen. Die Indiana Pacers von Platz 10 lassen grüßen. So, und dann kommen wir zu den Washington Wizards. Dort kann man mal vorab sagen, dass es sehr erfreulich ist, dass die Wizards weiter mit Mo Wagner starteten, obwohl sie zunächst gegen die Memphis Grizzlies verloren, letzte Woche Dienstag. Und dass das erste Mal war, dass die Washington Wizards mit Mo Wagner in der Startformation 2 Spiele hintereinander verloren. Gegen die Memphis Grizzlies wurde es ab Mitte des zweiten Viertels ziemlich deutlich. Am Ende ging die Partie 111 zu 125 verloren. Dabei waren die Wizards auch schon 23 Punkte hinten im dritten Viertel. Mo Wagner hatte da auch nicht seinen besten Abend. Er hatte 7 Punkte und 2 Rebounds. Traf 3 aus 6, aber gerade defensiv taten sich die Wizards an dem Abend schwer. Und so brachte Trainer Scott Brooks dann auch lieber Isaac Bonga und Robin Lopez zur zweiten Halbzeit. Sie ersetzten Wagner und Matthews. Bonga war ja im Spiel zuvor gegen die Boston Celtics schon als Defensive Game Changer gekommen, obwohl er vorne richtig Probleme hatte. Heute konnte er nicht diesen großen Impact haben. Die Wizards starteten zwar erst ganz gut aus der Halbzeit raus, doch dann verpuffte diese Maßnahme leider doch wieder recht schnell. Bonga leider offensiv wieder ohne auffällige Aktionen, nahm keinen Wurf in seinen fast 10 Minuten, hatte lediglich einen Rebound und einen Assist und am Ende dann auch sogar ein negatives Plus-Minus-Rating von minus 11. Bester Mann an dem Abend war Russell Westbrook mit 23 Punkten und 15 Assists. Umso wichtiger war es dann, dass die Wizards ihr letztes Spiel vorm All-Star-Break noch gewinnen konnten. Sie spielten dann wie die Boston Celtics auch gegen die Clippers. Und da war zwar Kawhi Leonard dabei, aber diesmal fehlte Paul George. Und das konnten die Wizards nutzen. Endstand war 119 zu 117. Die Clippers gerade am Ende wieder mit Crunch-Time-Problemen. Wobei die Wizards in diesem Spiel auch wieder zeigten, dass sie es unnötig spannend machen müssen. Das war eine ganz schöne Zitterpartie am Ende. Den Sieg mussten die Wizards sich ziemlich hart an der Freiwurflinie erarbeiten. Westbrook wurde dann auch absichtlich gefoult, absichtlich an die Linie geschickt, weil er ja immer wieder Probleme an der Freiwurflinie hat dieses Jahr. An diesem Abend auch mit nur 7 aus 15, kann aber immerhin 4 seiner letzten 6 treffen. Und vor allen Dingen sichert er den Sieg der Wizards mit einem Offensivrebound nach verworfenen Freiwurf von Hachimura. Das war richtig spannend und wie gesagt sehr wichtig. Mo Wagner trifft zwar nur 3 aus 10 in diesem Spiel, hat aber dennoch 12 Punkte, 3 Rebounds, 1 Assist, 3 Steals. Vor allen Dingen defensiv hat er mir richtig gut gefallen. Das zeigt der Boxscore nicht. Vielleicht zeigt er es dadurch, dass er das beste Plus-Minus-Rating des Spiels hatte mit plus 26. Wenn ihr nochmal hören wollt, was da abging, hört einfach nochmal in den Daily Pod vom Freitag rein. Da habe ich Mo richtig gut abgefeiert. Er trifft auch 2 seiner 5 Dreier vorne, alle seine 4 Freiwürfe. Aber vor allen Dingen das Matchup gegen Ibaka hat richtig Bock gemacht. Auch wenn es am Anfang gar nicht so gut aussah, weil er mal ganz fies weggeblockt wurde. Aber in dem Spiel hat Mo wieder gezeigt, dass wenn er reinkommt, richtig Energie bringen kann. Spielte auch wichtige Crunch-Time-Minuten. In der letzten Minute war er nicht auf dem Feld, aber die 4 Minuten davor. Und das war die Zeit, wo die Wizards den vorentscheidenden Run starteten. In dem Spiel die Wizards mit Mal im Lineup. Nur 9 Spieler haben gespielt. Isaac Bonga in dem Fall also auch nicht. Und so konnten sich die Wizards weiter vorarbeiten. Jetzt auf Platz 12 mit 14 Siegen und 20 Niederlagen. Der 10. Platz für das Play-In-Tournament ist in Reichweite und man kann wirklich gespannt sein, wie die Wizards diese zweite Saisonhälfte abschließen werden. Sie hatten anfangs ihre Probleme, aber sind jetzt besser dabei, haben ja auch noch ein paar Spiele mehr als der Rest, weil im Januar ja so viele ausgefallen waren aufgrund des Corona-Ausbruchs. Und so durften sie dann heute wieder gegen die Grizzlies ran, diesmal in Memphis. Vom letzten Spiel hatte ich ja gerade berichtet, man konnte gespannt sein, ob sie es heute besser machen, wieder mit derselben Starting 5, also Westbrook, Beal, Matthews, Hachimura und Mo Wagner. Die Grizzlies ja auch eine positive Überraschung im Westen. Man könnte sagen, jetzt nur noch auf Platz 10, aber das hätten ihnen einige wohl auch schon nicht vor der Saison zugetraut. Sie haben eine ausgeglichene Bilanz mit 16 Siegen und 16 Niederlagen und das auch, obwohl Ja Morant ja, glaube ich, knapp 3,5 Wochen fehlte. Bei den Grizzlies fehlen natürlich weiterhin Jaren Jackson Jr., der aber wohl bald wieder zurück sein soll. Und außerdem fehlte Grayson Allen mit einer Gehirnerschütterung. Die Starting 5 der Grizzlies also mit Ja Morant, Desmond Bain, Dillon Brooks, Kyle Anderson und Jonas Valanciunas. Und es ging los, wie so oft, dass Mo Wagner direkt mal im Fokus stehen sollte. Er mit einem Block gegen Desmond Bain, dem Rookie, der für mich einer der Steals dieses Draft-Jahrgangs ist ja zuletzt auch in die Starting 5 befördert worden, machte zuvor auch 2 Dreier rein, dann räumt ihn Mo ab. Vorne hat Mo auch einen Offensiv-Rebound, da hustelt er gut, aber er trifft alle seine 3 offenen Dreier nicht. Das ist sehr ärgerlich, dafür steht er in der Starting 5, um die Freiräume zu nutzen, die Westbrook und Co. schaffen. Und auch in der Defense tut er sich heute schwer, gegen Valanciunas ist es sowieso nicht einfach unterm Korb. Aber er lässt sich auch von Slow-Mo Kyle Anderson viel zu einfach schlagen, als der am Perimeter steht. Die Wizards geraten früh in Rückstand. Aber auch mit Robin Lopez für Mo Wagner sieht das defensiv nicht unbedingt viel besser aus. Die Grizzlies erzielen einen Season-High von 63% Feldwurfquote im ersten Viertel. Und sie machen außerdem 26 Punkte in der Zone. Das ist ebenfalls ein Season-High für ein Viertel. 26 zu 35er Rückstand nach dem ersten Viertel und dann knickt im zweiten Viertel dann noch Bradley Beal um. Bei einem Drive zum Korb kriegt er einen leichten Bump und so wird sein Gewicht auf den Knöchel verschoben. Es ist aber nicht ganz so schlimm, er kann dann auch weiterspielen. Bis dahin war er bei 0 aus 6. Dann kommt er so langsam mal ins Laufen. Also das vielleicht auch so eine Art Weckruf für Bradley Beal, der dann zumindest ein bisschen besser scoren kann. Sein Kollege Russell Westbrook ist allerdings derjenige, der in diesem zweiten Viertel die Washington Wizards wieder zurück ins Spiel holt. Vor allem auch dann, als Mo Wagner wieder auf dem Feld ist, kurz vor der Halbzeit, können die Wizards einen Run starten. Da lagen sie 4 Minuten vor der Halbzeit schon mit 19 Punkten hinten. Diesen Abstand können sie dann auf 5 Punkte reduzieren. 67-62 für die Grizzlies zur Halbzeit. Mo hatte da noch einen schönen Steal dabei gegen Valanciunas. Vorher auch ein Layup. Aber wie ich schon sagte, vor allem war es Russell Westbrook, der scorte, reboundete und auch die Bälle verteilte. Im dritten Viertel sollten die Wizards ähnlich stark weitermachen. Sie können Mitte des dritten Viertels dann sogar in Führung gehen. Jetzt sollte auch das Duell Valanciunas gegen Wagner im Mittelpunkt stehen. Wagner erarbeitet sich da ein paar Freiwürfe, macht sie auch beide rein. Ein Dreier kann er leider weiter nicht treffen, das sollte auch die ganze Nacht so bleiben. Und dann zieht Wagner 2 offensive Fouls, einmal gegen Brooks und einmal gegen Morant. Immer wieder ist er da aggressiv zugange, nervt seine Gegenspieler. Auch Valanciunas, der dann ziemlich sickig wird und ein bisschen unterm Korb wütet. Da gibt es dann noch ein Double Technical, also beide ein bisschen sehr aggressiv da unterm Korb waren. Aber Valanciunas sollte sich rächen. Der litauische Hühne, ich werde nie vergessen, wie ich in Tel Aviv mal 2 Meter neben ihm stand und nur dachte, Mann, oh Mann, ist das ein Riese. Der Typ kann einem echt Angst machen und er sollte auch richtig angestachelt sein und somit zu Bestleistungen angetrieben. Da bekommt er das Alley-Oop-Anspiel. Mo versucht ihn ein wenig zu unterlaufen. Er kann aber trotzdem über Mo springen und den Alley-Oop verwandeln. Danach ist er richtig hyped up, brüllt wie ein Grizzlybär. Und selbst die Grizzlies-Reporter sagen, dass sie Valanciunas diese Saison so noch nicht gesehen haben. So voller Energie. Mo muss dann auch raus. Und jetzt sollte Valanciunas endgültig dominieren. 10 Punkte, 7 Rebounds im dritten Viertel. Die Grizzlies ziehen wieder davon. Und auch wenn die Wizards irgendwie immer dranbleiben, können sie den Rückstand nicht mehr auf weniger als 6 Punkte reduzieren. Im vierten Viertel ist es wieder Desmond Bane, der die Dreier reinjagt. 3 an der Zahl. 12 Punkte insgesamt und außer Xavier Tillman treffen alle anderen 9 Grizzlies mindestens einen Wurf und bei den Wizards kann keiner mehr so richtig heiß laufen. Wagner spielt im vierten Viertel nochmal 5 Minuten, kann sich da aber auch nicht mehr wirklich auszeichnen, holt nur noch einen weiteren Rebound. Die Grizzlies treffen wieder 58,3% in diesem vierten Viertel und so ist es am Ende relativ klar. 127-112 der Endstand. Bradley Beal heute mit nur 6 aus 22. Wir hoffen, dass der Knöchel heile ist, dass ihn das nicht weiter stört. Er beendet das Spiel mit 21 Punkten und 5 Assists. Russell Westbrook mit 20 Punkten, 5 Rebounds und 10 Assists. Trifft 10 aus 19. Leider keinen seiner 3 Dreierversuche. Mo Wagner mit 6 Punkten, 4 Rebounds, 1 Assist, 1 Steal, 1 Block. Am Ende sogar ausgefoult mit 6 Fouls. Trifft leider halt nur 2 seiner 9 Würfe. Hat aber auch das beste Plus-Minus-Rating der Wizards mit plus 4. Also er war wirklich schon immer an den guten Runs beteiligt. Aber die Wizards können die Drives der Grizzlies nicht stoppen. Immer wieder ziehen sie da in die Zone und legen den Ball ab. Vor allen Dingen natürlich auf Jonas Valanciunas, der eine Monsternacht hinter sich gebracht hat. 29 Punkte, 20 Rebounds, 3 Assists, 4 Blocks. Trifft 12 aus 21, das Ganze in gerade mal 32 Minuten. Ja Morant mit einem Double-Double, 21 Punkten und 10 Assists. Desmond Bane mit einem Career-High, 20 Punkten, trifft 5 seiner 8 Dreier. Und die Grizzlies insgesamt mit 50,5% Wurfquote. Sie holen 60 Rebounds gegenüber 39, also das zeigt wieder diese Präsenz unterm Korb. Points in the paint 78-48, Second Chance Points 22-8. Auch die Fast Break Points gewinnen sie mit 27-16. Also da muss man sich ja schon fragen, wie konnten die Wizards überhaupt so lange im Spiel bleiben? Gut, die Grizzlies treffen ihre Freiwürfe schlecht, nur 65,5% und hatten 15 Turnover gegenüber 7 der Wizards. Doch diese Grit and Grind Grizzlies liegen den Wizards wohl nicht. Die zweite Niederlage gegen sie. Mit der Defense haben sie ihre Probleme. Und mit so einem dominanten Center sowieso. Am Freitag geht's dann gegen die Philadelphia 76ers. Da werden Simmons und Embiid voraussichtlich noch fehlen. Habe ich eigentlich gesagt, dass Jonas Valanciunas Spieler des Spiels ist? Wenn nicht, klare Sache. Er ist natürlich Spieler des Spiels. Ja, und kommen wir dann zum nächsten Spiel, zum einzigen anderen Spiel aus dieser heutigen Nacht. Die Dallas Mavericks mussten zu den San Antonio Spurs. Das war das Duell des 7. gegen den 8. Die Spurs ja mit bislang sehr überraschend guter Saison. Für wen es individuell aber nicht so gut lief bei den Spurs war LaMarcus Aldridge. Und da gab es kurz vor dem Spiel die Meldung, dass sich die Spurs und Aldridge trennen werden. Die Spurs sind optimistisch, dass sie ein Trade-Paket um ihn schnüren können. In der offiziellen Meldung der Spurs heißt es, dass es eine Win-Win-Situation für beide ist. Aldridge könnte in eine für ihn bessere Position kommen und die Spurs erhoffen sich noch eine kleine Gegenleistung. Es hatte sich wirklich so ein bisschen angedeutet in den letzten Wochen. Ich sprach ja auch davon, dass Aldridge kaum noch Minuten bekam und Poeltl ihm so den Spot da abgenommen hat in der Starting Five. Sehr erfreuliche Entwicklung für den Österreicher. Und so sollte Poeltl auch wieder starten neben Keldon Johnson, DeMar DeRozan, Derek White und DeJounte Murray. Die Mavericks mit ihrer gestandenen Starting Five, Luka Doncic, Josh Richardson, Dorian Finney-Smith, Maxi Kleber und Kristaps Porzingis. Und Porzingis, über den wurde ja auch viel gesprochen in letzter Zeit, er heute mit ordentlichem Start, trifft 3 seiner ersten 4 Würfe. Die waren alle mehr oder weniger unterm Korb. Einmal zieht er wie ein Flügelspieler mit einem Crossover zum Korb. Jalen Brunson sorgt wieder für seinen Input von der Bank, trifft seine ersten 3 Würfe. Aber überraschenderweise kommt auch James Johnson ziemlich früh rein, wobei ihm auch nicht so viel gelang, bis auf einen Drive zum Korb, den er mit einem And-One abschließen konnte. Doch die Spurs treffen 5 Dreier hintereinander zum Ende des Viertels und führen daher mit 32-27. Dann kommt ein typisches Play der Mavs, Handoff von Maxi. Maxi bekommt den Off-Ball-Screen von Willie Cauley-Stein gestellt, findet sich alleine vom Korb und der Alley-Oop-Pass von Luca verwandelt der Deutsche mit einem Dunk. Seine ersten beiden Dreier trifft er leider nicht, Luca aber mit Tänzchen unterm Korb, dann noch mit einem Alley-Oop für Willie Cauley-Stein, ein Assist auf Trey Burke für den Dreier. Luca macht alles, er reboundet, verteilt die Bälle. Beim Scoring tut er sich ein bisschen schwer, aber er ist auf krassem Triple-Double-Kurs und ein Technical holt er sich auch noch ab. Da begeht er ein ganz klares Offensiv-Foul. Derek White in guter Position. Luka Doncic mit dem Floater fliegt da aber in White rein. Da beschwert er sich zu Unrecht. Oft verteidige ich ihn, dass er sich zu Recht bei den Referees beschwert, aber in dieser Situation war es unangebracht. Rudy Gay trifft einen weiteren Dreier, eher richtig heiß heute, vor allem von Downtown. Tim Hardaway Jr. ist nicht so heiß, dafür zieht er hinten 2 Charges. Das ist schon sein 10. in der Saison. Die meisten in der gesamten Liga hat Kyle Lowry mit 14. Maxi trifft dann auch seinen ersten Dreier. Doch die Spurs haben einen gewissen DeMar DeRozan, der in diesem Viertel alle seine 4 Würfe reinmacht. 8 Punkte. Dazu hat er noch 2 Assists. Und so gehen die Spurs recht komfortabel mit 59-52 in die Halbzeit. Und wir können froh sein, dass die Mavericks nicht ein typisches drittes Viertel spielen. Sie kommen gut aus der Kabine, KP mit einem Midrange-Jumper, Maxi mit einem offenen Dreier, nachdem Luca ihn den Ball rausgekickt hat. Nach einem 9-2-Run der Mavs nimmt Pop direkt mal ein Timeout, also noch keine 2 Minuten gespielt, aber die Mavs sind danach vor allem offensiv weiter richtig stark. Luca mit einem Step-Back-3, jetzt auch endlich mal mit einem Pass von ihm auf Kristaps Porzingis, da hatte man bisher wieder gar keine Connection gesehen. In dieser Situation zog KP von der Baseline und Luca bedient ihn da unterm Korb für den Layup. Das ist auch irgendwie ein halber Alley-Oop. Offiziell geht es sogar als Alley-Oop durch. Die Mavs gehen mit einem 7-0-Run 75-68 in Führung, aber die Spurs kontern mit ihrem eigenen 7-0-Run. Die Spurs treffen weiter ihre Dreier stark, sind im Spiel bei 50% Dreierquote zu dem Zeitpunkt. Keldon Johnson macht hier einen Dreier aus der Ecke, macht auch einen weiteren Korb. Jetzt ist es ein wenig hin und her. Die Mavs Offense läuft weiter gut, aber hinten finden sie einfach kein Mittel gegen die DeMar DeRozan. 9 Punkte in 3,5 Minuten macht er. Dabei verwirft er sogar noch untypischerweise 3 Freiwürfe. Leichte Führung für die Mavs 87-86. Und in diesem 4. Viertel sollte Kleber auch wieder eine ganz entscheidende Rolle spielen. Der Kleber für diese Mavs, der Glue Guy, der holt den wichtigen Offensivrebound, passt den Ball dann direkt auf Tim Hardaway Jr., der nun endlich auch einen Dreier verwandeln kann. Maxi macht dann auch einen weiteren Dreier nach Luca Assist. Dieser Assist gibt ihm einen Triple-Double. Maxi holt weitere wichtige Rebounds, auch ein Hustle-Play wo der Ball ins Aus springt. Da wirft er den Ball seinen Gegenspieler, ich glaube es war Murray, gegen die Beine. Luca mit einem Alley-Oop auf KP. Luca mit Assist auf KP for 3. Boom. Geht doch. Also in dieser zweiten Halbzeit sieht man endlich wieder was von der alten Connection zwischen den beiden Europäern. KP sammelt jetzt auch nicht nur hinten die Rebounds, sondern auch vorne. Putback von ihm and one. Und weil die Spurs offensiv ziemlich abkühlen, führen die Mavericks knapp 2 Minuten vor Schluss mit 107-97. Luka dann nochmal mit einem Stepback 3. Sein nächster geht vorbei, aber wer holt den Offensiv-Rebound? Maxi Kleber. Der Angriff endet mit einem Midrange-Jumper von KP. Das ist für mich der Dagger. Er haut noch einen weiteren Dreier drauf, der Kristaps. Und am Ende gewinnen die Mavericks 115-104. Ich habe dann mal bei Twitter gefragt, ob die Mavericks wirklich bessere Defense gespielt haben oder ob es einfach nur daran lag, dass die Spurs abgekühlt sind. Ich persönlich fand, dass die Mavericks Defense schon ein bisschen besser geworden ist, allerdings war die Wurfqualität der Spurs jetzt nicht deutlich schlechter, meiner Meinung nach. Sie haben einfach nur diese schweren Dinger nicht mehr gemacht, die sie eigentlich über das gesamte Spiel gemacht haben, vor allem DeRozan. Grüße gehen hier raus an The German MFL, Paul RR und Traunmatz. Danke für die Hinweise an der Stelle. DeRozan vom Ball ferngehalten. Ja, war mir gar nicht so aufgefallen. Also das war so eine Anpassung, die ich wahrscheinlich nicht so mitbekommen habe. DeRozan hat auf jeden Fall auch ein paar Dinger nicht gemacht, die er vorher definitiv gemacht hat. Wie auch immer, es war generell gesehen wieder mal so ein typisches Spiel der Mavericks gegen die Spurs. Also zumindest ein typisches Spiel, seitdem Luka Doncic die Mavs übernommen hat. Diese Spiele waren bislang eigentlich immer ziemlich knapp und die Spurs spielten ziemlich gut. Doch die Mavericks haben halt Luka Doncic, der mal wieder ein Triple-Double abliefert und daher auch mein Man of the Match ist. Obwohl Kristaps Porzingis der Topscorer der Mavericks ist mit 28 Punkten und auch starken 14 Rebounds. Luka hat 22 Punkte, 12 Rebounds und 12 Assists, trifft 9 aus 20, nur 2 seiner 10 Dreier. Kristaps trifft starke 11 aus 17. Maxi Kleber auch mit dem guten Spiel, 11 Punkte und 7 Rebounds. Josh Richardson auch mit passablen Quoten heute, hat 12 Punkte und 4 Assists, hat auch mit die stärkste Freiwurfquote der Liga. Ansonsten ist noch Willie Cauley-Stein erwähnenswert, der hatte 10 Punkte, traf 5 aus 6. Während des Spiels gab es auf Twitter wieder einige Bemerkungen, dass er einfach nicht danken kann. Und lustigerweise, ich hatte genau den gleichen Gedanken, als ich es gesehen hatte. In einer Situation steht er 10 cm vom Korb und macht dann so ein Layup-Floater-Ding, der dann tatsächlich noch weggeblockt wird, anstatt das Ding einfach mal zu stopfen. Ich verstehe es wirklich nicht. Kurze Zeit später hat er dann wenigstens einen schönen Dank gemacht. Eines der besseren Spiele von ihm. DeMar DeRozan mit 30 Punkten und 11 Assists, außerdem mit 4 Steals. Es ist das 10. Mal, dass DeMar DeRozan mehr als 24 Punkte in einem Spiel macht. 8 Spiele davon haben sie gewonnen, 2 davon verloren. Beide gegen die Mavs. Wahrscheinlich lag es daran, dass der Rest der Truppe nicht wirklich stark scoren konnte. Rudy Gay war total abgekühlt. Er am Ende mit 13 Punkten und 9 Rebounds, aber mit nur 4 aus 12. Und sonst einige Spieler mit 11 Punkten, 12 Punkten um den Dreh. Insgesamt treffen die Mavericks aber ein bisschen besser. 51,8% aus dem Feld, 32,5% von der Dreierlinie. Aus dem Feld treffen die Spurs nur 45,8%. Die Mavericks rebounden deutlich besser. Das ist sicherlich ein Schlüssel zum Erfolg, denn daraus generieren sie 21 Second Chance Points gegenüber gerade mal 2 von den Spurs. Kristaps und Maxi haben da halt einen echt guten Job gemacht. Später auch Dorian Finney-Smith, der wie Maxi auf 7 Rebounds kommt. Und nicht zu vergessen, Luka Doncic, 12 Rebounds. Ja, wichtiger Sieg für die Mavericks. Sie sind jetzt mehr oder weniger gleich auf mit den Spurs. Können jetzt vielleicht wirklich mal einen Push machen Richtung Platz 6. Dieser wichtige Platz 6. Kommende Nacht geht es schon weiter für die Mavericks. Da spielen sie dann gegen die Oklahoma City Thunder. Da nochmal einen Sieg draufsetzen. Denn am Samstag wird es dann schon deutlich schwerer. Da geht es dann nämlich gegen die Denver Nuggets. So, und weil das alle Spiele waren heute Nacht, kommen wir direkt schon zu den Awards der Woche. Wir fangen an mit dem German Play of the Week. Da hatte ich mir 2 rausgeschrieben, die sehr besonders waren. Das war einmal ein And One von Mo Wagner gegen Ibaka. Ein sehr wichtiges Play gegen einen der besten Verteidiger der Liga, oder zumindest war er das mal, Serge Ibaka. Doch ich habe mich für ein anderes Play entschieden, und zwar eins, welches ich euch ein bisschen unterschlagen hatte, obwohl ich es live gesehen hatte. Dennis Schröder durch die Beine mit der Vorlage zu Montrezl Harrell. Das war gegen die Sacramento Kings. Müsstet ihr eigentlich auch immer im Recap sehen. zu dem Spiel. Schröder zieht da also zum Korb und spielt No-Look den Bounce-Pass zu Trez, mit dem er in dem Spiel sowieso eine ziemlich starke Connection hatte. Harrell kann das Ding dann einfach vollenden. War eine richtig nice Vorlage von Schröder und für mich das German Player of the Week. Schröder ist auch der German Player of the Week. Auch wenn die Lakers 2 Spiele hintereinander verlieren, hat Schröder individuell gesehen ziemlich gut gespielt. Vor allen Dingen natürlich das zweite Spiel gegen die Sacramento Kings. Gegen die Suns war die Quote noch überschaubar, doch in diesen 2 Spielen legt er 22,5 Punkte und 7,5 Assists im Schnitt auf. Außerdem hat er einen Block pro Spiel und 44,4% Dreierquote. Die anderen Deutschen konnten nicht ganz so überzeugen diese Woche. Daniel Theis hatte dieses Spiel mit nur 7 Minuten gegen die Raptors dabei. Maxi Kleber hatte auch einer der stärkeren Wochen dabei mit einem richtig guten Spiel gegen die Orlando Magic, wo er 13 Punkte, 6 Rebounds, 3 Assists und 2 Blocks dabei hatte. Und auch gegen OKC war er vor allen Dingen beim Rebounding ziemlich stark mit 7 Rebounds und auch 8 Punkten, die 2 Blocks auch nicht zu vergessen. Also Maxi eigentlich schon auch mit einer richtig starken Woche, aber ich gehe trotzdem mit Schröder, weil er einfach beim Champion die erste Option war im zweiten Spiel und auch echt abgeliefert hat gegen die Kings. Das ist einfach so ein Meilenstein für ihn, für seine Karriere, dieses Lakers-Team anzuführen. Das bedeutet mir diese Woche mehr als Maxis gute Leistung. Außerdem habe ich Maxi letzte Woche ja schon den German Player of the Week gegeben, was vielleicht nicht ganz so verdient war. Beim Team of the Week war es auch nicht so einfach, weil wir ja nur wenige Spiele hatten. Allerdings konnten kaum Mannschaften so richtig überzeugen. Die Suns gewannen beide ihre Spiele, die Celtics gewannen beide ihre Spiele. Aber da gehe ich dann doch mit den Denver Nuggets, die nämlich 3 Spiele gewannen und das auch teilweise ziemlich beeindruckend. Alle auswärts, vor allem haben sie die Bucks ganz schön abgeschlachtet in Milwaukee und deswegen sind die Denver Nuggets für mich das Team der Woche. Wie sie gespielt haben und wie gut sie gespielt haben, habe ich ja eben schon im Wochenrückblick erläutert. So, und kommen wir dann abschließend zu den News der Woche. Allen voran möchte ich direkt mal Blake Griffin nennen, der wurde von den Detroit Pistons entlassen und hat bei den Brooklyn Nets gesigned, also die Wiedervereinigung mit DeAndre Jordan. Die Nets bekommen einen weiteren besonderen Spieler, auch wenn er zuletzt ja gar nicht mehr wie der alte Blake Griffin aussah, hatte seit über einem Jahr keinen Dank mehr. Da wurde auch schon drüber gewitzelt im Internet, als ein Foto auftauchte mit Nash und Griffin im Gespräch, so nach dem Motto, dass Nash ihn fragen würde, kannst du wirklich noch danken, Blake? Wir werden es sehen. Ich bin mir sicher, da wird einer kommen dieses Jahr. Also es wird spannend sein, wie das funktioniert mit Blake Griffin bei den Nets. Wenn ihr ein bisschen mehr Meinung dazu hören wollt, dann hört doch einfach nochmal in den Trash Talk Table von Montag rein. Da habe ich mich mit Swish Factory am Ende der Folge auch noch drüber unterhalten. Und Stichwort All-Star Game, das fand ja am Sonntag statt, inklusive aller weiteren Disziplinen, die so an einem All-Star Weekend normalerweise stattfinden. Stopp, die Rising Stars Challenge und Celebrity Game fanden nicht statt, aber es gab den Three-Point-Contest, die Skills-Challenge und den Dunking-Contest. Fangen wir mit der Skills-Challenge an. Die gewann Domantas Sabonis von den Indiana Pacers im Finale gegen Nikola Vucevic. 2 europäische Big Men standen sich da also gegenüber. Nachdem Chris Paul und Luka Doncic nicht das beste Bild abgaben, obwohl sie ja eigentlich einen Freilos hatten in der ersten Runde. Sabonis war 2. letztes Jahr. Dieses Jahr holt er sich das Ding. Wobei das Finale auch nicht gerade eine Werbung für sie war, weil sie, glaube ich, beide die ersten 3 oder 4 Dreier verworfen hatten. Wie auch immer, der Spaß steht da im Vordergrund. Sabonis gewinnt also. Dann kam das für mich persönliche Highlight, der Dreier-Contest. Devin Booker musste den ganzen All-Star-Day aufgrund einer Verletzung absagen. So rückte dann Mike Conley für ihn auch in den Dreier-Wettbewerb rein. Conley neben Tatum, Brown, Mitchell, Levine und Curry in diesem Wettbewerb und letztgenannter sollte mal wieder so richtig abgehen, heiß laufen und die Dreier reinrotzen. Gerade im ersten Durchgang holt Curry 31 von möglichen 40 Punkten, das ist richtig stark. Conley und Tatum kommen auch in Runde 2, Tatum trifft im zweiten Durchgang aber nicht so gut. Conley dafür umso besser, holte 26 Punkte und dann war es Steph Curry, der das letzte Wort hatte. Und obwohl er, glaube ich, die ersten 4 Würfe nicht traf, konnte er sich in diesen 2 Durchgang eingrooven, musste am letzten Rack dann allerdings 4 seiner 5 Würfe treffen und es sollte wirklich im letzten Wurf erst entschieden werden. Der Moneyball, der 2 Punkte zählt, saß dann aber Und so zieht er mit dem letzten Wurf an Mike Conley vorbei und gewinnt den Three-Point-Contest. Dann gab es das All-Star-Game, Team LeBron gegen Team Durant. Team LeBron gewinnt 170 zu 150. Da waren ein paar lustige Plays dabei, einige LU-Plays, viele Dunks, viele Layups, wenig Defense, was man so kennt vom All-Star-Game. Aber besonders war, dass halt jetzt auch immer wieder mehr Half-Court-Shots genommen werden in so einem All-Star-Game. Und sie werden nicht nur genommen, sondern sie werden auch getroffen von Steph Curry und Damian Lillard vor allen Dingen. Giannis Antetokounmpo hatte richtig Spaß mit Nikola Jokic. Steph Curry hatte Spaß mit Chris Paul und mit LeBron James. Es war wirklich schön, viele lachende Gesichter da zu sehen nach all diesen ätzenden Monaten. Ich bin ja auch kein großer Fan des All-Star Games, aber ich muss schon sagen, das hat mir schon ganz schön Spaß gemacht. In der Halbzeit gab es noch den Dunk-Contest. Der war jetzt nicht der beste, muss man sagen. Waren ja auch keine großen Namen vertreten. Anthony Simons, Cassius Stanley und Obi Toppin. Ich fand, da waren ein paar nette Dinger dabei. Auch von allen drei Teilnehmern habe ich einen schönen Dank gesehen. Mindestens einen schönen. Anthony Simons gewinnt das Ding am Ende, weil er als nicht ganz so großer Spieler mit 1,93 ziemlich hoch abspringen kann. Außerdem deutet er da so ein Küsschen an den Ring, als er da so hochsteigt, und das war der entscheidende Dank zum Sieg an diesem Tag. Ansonsten war dieses All-Star-Day-Event ja ziemlich umstritten. Erfreulicherweise wurde aber gemeldet, dass keiner von den All-Star-Day-Teilnehmern positiv getestet wurde auf Corona. Allerdings wurde heute Nacht berichtet, dass es zwei neue Positivfälle gibt rund um die NBA. Ich weiß nicht, wo diese aufgetreten sind, und somit schließen wir dann auch das All-Star-Event ab. Dann gab es noch einen Vorfall um Myers Leonard von den Miami Heat. Er ist ja verletzt, hat gezockt. Das ganze Ding wurde live gestreamt und aufgenommen. Und da hat er was sehr Unschönes gesagt. Etwas Antisemitisches. Ich will diesen Begriff hier nicht wiederholen. Ich muss auch sagen, ich habe es vorher noch nie so gehört. Es ist aber in Amerika wohl eine übliche Beleidigung gegen Juden. Ich will jetzt nicht bewerten, ob das mal so rausrutschen kann oder nicht. Ist auf jeden Fall sehr dumm und unglücklich von ihm. Wenn er meint, öffentlich zu zocken in seiner Position, dann muss er sich gefälligst zusammenreißen. Die Heat haben ihn auf jeden Fall erstmal suspendiert. Von Myers Leonard kam ein großes Entschuldigungsschreiben. Klar, anderes war nicht zu erwarten. Myers Leonard war ja in der Bubble auch schon aufgefallen, dass er einer der wenigen war, die sich nicht hinknien wollten. Das hat er damals begründet mit seinem Bruder, der gedient hatte. Das konnte ich noch nachvollziehen. Aber das wirft natürlich jetzt ein doppelt schlechtes Licht auf ihn. Wir werden sehen, wie das Ganze weitergeht, ob die Heat ihn vielleicht sogar waven werden oder versuchen noch zu traden. Aber ich glaube nicht, dass viele Mannschaften ihn jetzt noch haben wollen. Dann gibt es noch zu vermelden, dass die Utah Jazz Ersan Ilyasova verpflichtet haben. Der war zuletzt bei den Milwaukee Bucks letztes Jahr, hat dieses Jahr noch keinen Vertrag gehabt. Ilyasova ist ja ein gut werfender Big Man, türkischer Staatsmann, erfahrener NBA-Spieler. War nicht nur viele Jahre in Milwaukee, sondern auch in Detroit, Orlando, OKC, Philadelphia und Atlanta. Ja, das war's mit dem Long Thursday. Ich hoffe, ich habe euch keine News unterschlagen. Wenn ihr noch mehr zum All-Star Game hören wollt, wie gesagt, hört dann in diesen Podcast rein mit Swish Factory. Morgen wird es dann wieder normalen Daily Pod geben. Am Samstag dann einen Trash Talk Table mit dem Denver-Experten Mark. Am Sonntag werde ich auch zu Gast sein beim Airball Podcast. Und wenn ihr meinen Podcast gut findet, dann schaut doch mal auf meiner Steady-Seite vorbei. Da könnt ihr mich finanziell unterstützen. Da gibt es auch verschiedene schöne Pakete. Unter anderem könnt ihr ein NBA mit deutscher Brille Shirt ergattern. Davon werden nämlich die ersten bald in den Druck gehen. Also bleibt gesund und munter. Never stop ballin'.